Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, willkommen zur Folge 9. Wir haben uns heute vorgenommen, das Thema oberflächliche Venenthrombose. Bis vor kurzem hat man das Ganze auch noch Thrombophlebitis genannt, aber dieser Begriff ist mittlerweile eigentlich aussortiert worden in der phlebologischen Welt. Vielleicht fangen wir damit mal einmal an, Birgit, dass du uns erklärst, was denn die oberflächliche Venenthrombose ist und warum der Begriff Thrombophlebitis in dem Zusammenhang etwas ungünstig ist.
Ja, also der Begriff oberflächliche Venenthrombose beinhaltet letztendlich eine venöse Thrombose in einer sogenannten oberflächlichen Vene. Ganz zu Beginn, also in der ersten Folge, vielleicht auch noch mal in der zweiten, haben wir ja darüber gesprochen, dass es ein oberflächliches und tiefes Venensystem gibt. Und letzte Folge haben wir über die venöse Thrombose gesprochen und meinten die tiefe Beinvenenthrombose in erster Linie. Und heute sind letztendlich thrombotische Ereignisse in den oberflächlichen Venen damit gemeint. Damit meinen wir die Venen, die jetzt außerhalb der Muskulatur liegen, die unter der Haut liegen, sozusagen epifaszial, also oberhalb oder direkt auf der muskelumhüllenden Faszie und direkt unter der Haut. Also das heißt oberflächlich für uns. Und die oberflächliche Venenthrombose sind letztendlich Thrombosen wie auch die tiefen Venenthrombosen, allerdings im oberflächlichen System. Und wie alles, was oberflächlich ist, wird es oft unterschätzt, finde ich.
Genau, es ist halt so, wie du gerade gesagt hast, eine Thrombose, also ein Gerinnsel, was in diesen Venen sitzt, anders als der Begriff Thrombophlebitis, also dieses Itis am Ende steht ja eigentlich immer für Entzündung. Und natürlich kann im Rahmen der Gerinnselbildung auch eine Entzündung auftreten, aber dieser Begriff Thrombophlebitis verleitet ja manchmal dazu, zu glauben, dass die Entzündung gleich irgendwie bakteriell zum Beispiel bedingt sein könnte und man ein Antibiotikum geben müsste. Das ist ja leider in vielen Fällen in den letzten Jahren auch immer mal wieder passiert, dass man versucht hat, eine Thrombophlebitis, also eine vermeintliche Venenentzündung, mit einem Antibiotikum zu behandeln, obwohl es denn eigentlich eine Gerinnselbildung ist und entsprechend eine ganz andere Therapie bräuchte. Das war mir jetzt nur zum Einstieg einmal wichtig, dass wir die Begrifflichkeiten da einmal klarstellen, damit da auch kein Chaos aufkommt sozusagen.
Ja, ich bin halt auch so groß geworden. Also in meiner Ausbildung noch hieß es, ach, das ist doch nur eine Thrombophlebitis und das ist nur eine Entzündung und man hat es dann noch antientzündlich behandelt. Ja, manchmal auch noch mit lustigen gelben Umschlägen. Aber ich will jetzt gar keinen Namen nennen, dass niemand auf Gedanken kommt, es nachzuahmen. Das ist alles, wie sollte man so schön sagen, heutzutage obsolet. Die oberflächliche Venenthrombose, finde ich, ist nicht die kleine Schwester der tiefen Venenthrombose, sondern oft ein eigenständiges Krankheitsbild. Oftmals tritt es aber auch kombiniert auf. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe es vielleicht etwas flapsig gesagt, aber sie wird wirklich oft unterschätzt. Und sie ist natürlich sehr häufig am Bein, aber sie ist ja auch öfter mal an den oberen Extremitäten, sprich an den Armen zu finden. Also insbesondere bei Patienten, die jetzt im Krankenhaus sind und intravenöse Infusionstherapien bekommen, egal welcher Art, die brauchen ja einen sogenannten Venenverweilkatheter. Das sind diese, ja, früher hat man auch mal Vigo oder Pronüle oder verschiedene Begriffe dafür verwendet. Aber das sind also kurze Plastikschläuchlein, die in eine Vene hineinkommen, dort ein paar Tage verbleiben und über die dann also eine Infusion gegeben wird. Und diese Plastikschläuchlein, die machen natürlich von innen eine Reizung der Venen. Und von daher sind wir wieder bei dem Mechanismus, wie kommt es denn eigentlich zu einer Thrombose in einer Vene oder zu einer Gerinnselbildung? Da benötigt es natürlich auch mal eine gestörte Veneninnenausgleitung, also ein Endothelschaden. Und das kommt manchmal vor im Rahmen einer solchen dauerhaft liegenden Venenverweilkanüle.
Genau. Das ist ja oft der häufigste Mechanismus, hattest du gerade schon gesagt, an den Armen. Die Beinvenen, hattest du gerade auch schon erwähnt, da gibt es ja auch relativ häufig eine oberflächliche Venenthrombose und die ist an den Beinen sehr, sehr häufig, also in über 90% der Fälle, sagt die Literatur, mit Varizen, also mit Krampfadern assoziiert, weil diese Aussackungen der Venen ja zu auch ja, über verschiedene Kräfte zu Wirbelbildungen und auch Verletzungen oder Reizungen an der Venenwand beitragen können, die dann diese Gerinnselbildung begünstigen.
Ja. Aber letztendlich muss man dann auch wieder unterscheiden, was ist denn jetzt Auslöser für dieses thrombotische Ereignis? Ist es tatsächlich ein venöser Blutstau in einer ausgesackten großen Krampfader, also einer Varize? Oder ist es ohne erkennbaren Anlass? Also das nennt man dann wieder idiopathisch, also eine Krankheit, ohne dass jetzt ein richtig signifikant äußerer Grund dafür zu finden ist. Die gibt es ja auch. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, diese beiden Mechanismen zu unterscheiden.
Mhm. Genau, gehen wir vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück, bevor wir uns so auf weitere Differenzierung und intensivere Diagnostik zum Beispiel auch konzentrieren.
Ja, hast du recht.
Genau, wir sind schon wieder mitten im Thema. Aber fangen wir einen Schritt davor noch mal ganz kurz an. Die übliche Symptomatik, mit der unsere Patienten kommen, wenn sie eine oberflächliche Venenthrombose haben, ist ja eigentlich, dass sie berichten, da ist irgendwie ein roter Strang aufgetreten, die Vene wird deutlicher sichtbar, ist vielleicht verhärtet, ist auch druckempfindlich oder manchmal auch ohne äußeren Reiz schmerzhaft, überwärmt. Das ist ja meistens so der Anfang. Und damit gehen die Patienten oft ja nicht direkt zum Phlebologen, sondern manchmal auch erst zum Hausarzt. Da ist dann halt immer die Frage, muss man, sollte man weitere Diagnostik machen oder reicht dieses Äußere, was man da sieht, nicht vielleicht aus? Kann der Hausarzt nicht einfach nach dem, was er da sieht, eine Diagnose stellen?
Ja und nein. Also er kann sicherlich oder sie, je nachdem, die Diagnose stellen, dass da eine oberflächliche Venenthrombose vorliegt. Das denke ich schon, das kann man in vielen Fällen äußerlich gut sehen. Allerdings, was man nicht sehen kann von außen, ist die tatsächliche Ausdehnung. Man sieht manchmal eine vielleicht 5 Zentimeter lange gerötete Strecke und wenn man dann wieder eine Ultraschalluntersuchung macht, stellt man fest, ups, die betroffene Venenthrombose oder das betroffene Segment ist ja wesentlich länger. Also oftmals ist es so, dass in klinisch völlig unauffällig aussehender Haut sich das weiter ausdehnt, also der sogenannte Thrombus Extension oder Aszension oder jedenfalls also eine Längenausdehnung, die man von außen nicht sehen kann. Und das heißt, auf die Frage, Hausarzt diagnostiziert das, stellt es fest, aber weiterführende Diagnostik ist meines Erachtens dringend zu empfehlen. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsinstrument der Duplexsonographie, ne? Das ist doch
genau.
So.
Genau. Ja, eben. Es kann ja einmal, kann der Thrombus länger sein als das, was man sieht. Es kann ja manchmal auch einen Übergang schon ins tiefe Venensystem geben. Auch das kann man von außen ja nicht sehen oder das ist ein Übergang über diese Muskelvenen, also diese Verbindungsvenen zwischen oberflächlichem und tiefen Venensystem gibt, also so eine Perforanzthrombose. Das sind alles Dinge, die kann man tatsächlich ja nur mit dem Ultraschall, also mit der Duplexsonographie feststellen. Und in einigen Fällen passiert es ja auch tatsächlich, dass auch von einer oberflächlichen Venenthrombose ausgehend nicht nur eine tiefe Venenthrombose entsteht, sondern auch sich Gerinnsel ablösen und es eine Lungenembolie gibt, ne? Deswegen, das hattest du ja eingangs auch schon erwähnt, die oberflächliche Venenthrombose wird ja leider manchmal etwas unterschätzt und nicht so ganz für voll genommen, aber sie kann halt auch schwere und ja im schlechtesten Falle sogar lebensbedrohliche Folgen haben und sollte auch entsprechend ernst genommen und abgeklärt werden.
Ja, und das gilt vor allen Dingen auch, jetzt bin ich wieder bei diesem Thema mit der Venenverweilkanüle, also auch da sollte es ernst genommen werden. Also es gibt durchaus Patienten oder Patientinnen, die da eine langstreckige oberflächliche Venenthrombose erleiden und die auch da Gefahr laufen, also auch wirklich eine Lungenembolie zu bekommen. Also unbedingt, also wenn man merkt, oh, da stimmt was nicht mit dieser Venenverweilkanüle, da ist eine Rötung und Verhärtung, spätestens dann sollte für mein Dafürhalten eine Ultraschalluntersuchung gemacht werden.
Ja, insbesondere, also man kann es ja initial mal versuchen, also oft bildet sich das ja an den Venenverweilkanülen wieder zurück, sobald man diesen Plastikschlauch dann zieht. Aber wenn es darunter halt nicht besser wird, sondern tendenziell sogar schlechter wird, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal eine Ultraschalluntersuchung zu machen und zu schauen, ob es Ausbreitungen in der Entfernung einfach auch gibt. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt bei der oberflächlichen Venenthrombose ja oft auch das Phänomen, dass die Vene, anders als vielleicht bei der tiefen, nicht so unbedingt in einem Stück thrombosiert, sondern manchmal kann es da ja auch so einzelne Abschnitte geben, dass man immer wieder verschlossene und freie Segmente der Vene findet. Auch das würde man halt nur in der Ultraschalluntersuchung sehen und entsprechend nicht in der klinischen Diagnose in aller Regel. Ne?
Dann wollte ich gerne mal fragen, wie handhabst du das? Es gibt ja auch manchmal solche sehr, sehr schmerzhaften Befunde am Bein, die Patienten leiden da also sehr darunter. Machst du dann Thrombektomien, also stichst du rein und drückst die aus oder machst du es nicht?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie frisch die sind. Also wenn die Patienten sehr glaubhaft berichten, dass das nur wenige Tage alt ist, also so, ich sag mal so 2-3 Tage, dass sie da Beschwerden haben, dann funktioniert das ja mit dem Reinstechen und Exprimieren oft ganz gut. Wenn es tatsächlich schon länger ist, dann ist ja oft der Thrombus schon so ein bisschen bindegewebig durchbaut oder mit der Venenwand verwachsen. Da funktioniert das nach meinem Empfinden nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind.
Ja, also manchmal sieht man es im Ultraschall ganz gut, ob da noch was rauszuholen ist, ja oder nein. Und wenn ja, dann denke ich, führt es zumindest dazu, dass es einen Moment lang, man macht es in der örtlichen Betäubung, vielleicht unangenehm ist, aber hinterher sind die Patienten dann doch immer sehr erleichtert.
Also wenn das dann nimmt den Druck, ne? Ähnlich wie beim Abszess sozusagen. Ne? Mhm.
Genau, der Druck ist weg. Aber das entbindet einen nicht davon, doch noch systemisch zu behandeln. Ne? Also ja, also wenn der Thrombus raus ist, muss trotzdem noch behandelt werden. Nicht, dass ich da dann gleich nochmal ein neues Gerinnselchen an derselben Stelle bilde. Ne?
Ja. Wie sieht die Behandlung aus? Also wir haben ja vorhin schon mal eingangs kurz erwähnt, also lokale Maßnahmen kann man machen. Dazu gehören auch Kühlung, Schmerzlinderung bei kleinen kurzstreckigen Seitenast-Thrombophlebitiden oder oberflächlichen Venenthrombosen. Aber insbesondere, wenn es längerstreckige Geschichten sind, dann sollte man auch anders vorgehen. Ne?
Ja, unbedingt. Also es gibt ja so die Regel, dass wenn eine Thrombuslänge 5 cm übersteigt, also auch das kann man wieder eindeutig gut mit einem Ultraschall nachmessen, wie lang ist denn der eigentliche Thrombus da drin in dieser Oberflächenvene. Also wenn es länger als 5 cm ist, dann wird also nach Leitlinie empfohlen, eine systemische Therapie durchzuführen. Ja, jetzt ist natürlich die Studienlage bei den oberflächlichen Venenthrombosen nicht ganz so gut wie bei den tiefen. Ja, also das heißt, nach Studienlage bzw. nach Leitlinienempfehlungen wird also ein bestimmtes Präparat empfohlen. Und das ist aber ganz interessant. Es wird auch empfohlen, die Therapie über 45 Tage durchzuführen. Ja, das klingt für viele Leute doch ungewöhnlich lange. Was, so lange soll ich mich jetzt damit behandeln? Und ach du liebe Zeit. Das hat aber einen ganz guten Grund. Ne? Magst du dazu was sagen, warum man das so lang machen soll?
Genau, das Risiko ist eigentlich, also einmal möchte man ja, dass die akute Gerinnselbildung sozusagen gestoppt wird. Man möchte auch, dass sich möglichst was von dem Gerinnsel wieder auflöst. Und man möchte vermeiden, dass sich auf der vorgeschädigten Venenwand wieder was Neues entwickelt. Und das ist ja oft das Risiko bei den zu kurzen Therapien. Also wenn man hat man früher ja auch gern gemacht, als es diese Studien noch nicht gab, dass man nur 1 oder 2 Wochen eine Antikoagulation gemacht hat, also eine Blutverdünnung. Und dann ist es aber in Woche 3 oder 4 dann plötzlich wieder zum Rezidiv, also zum erneuten Auftreten einer Thrombophlebitis bzw. oberflächlichen Venenthrombose gekommen. Genau. Und deswegen empfiehlt man, dass man dann lieber initial einmal ausreichend lang behandelt und es entsprechend ausgeheilt wird sozusagen.
Ja, Genau. Also bei der Tiefenvenenthrombose, da ist ja klar, man behandelt fröhlich erstmal 3 Monate. Ne? Mhm. Das sind ja dann noch weitaus mehr Tage als 45. Aber ich denke, es hat schon seinen guten Grund, langfristig oder vielmehr ausreichend lange zu therapieren. Ja.
Genau. Also das einzige Medikament oder der einzige Wirkstoff, der dafür nach Studienlage und Leitlinienempfehlung ja zugelassen ist bzw. empfohlen wird, ist ja eigentlich das Fondaparinux in Dosierung mit 2,5 Milligramm pro Tag. Also einmal am Tag muss man sich das spritzen. Es gibt noch eine Alternative, die als aber off-label empfohlen wird, wenn aus welchen Gründen auch immer diese Spritzentherapie nicht möglich ist. Dann sagen die Leitlinien, kann man halt alternativ das Rivaroxaban mit 10 Milligramm pro Tag per OS, also als Tablette, einnehmen. Das ist aber tatsächlich nicht explizit dafür zugelassen, sondern man muss den Patienten darüber aufklären, dass man das off-label, also ohne die explizite Zulassung macht.
Also stimmt, also gerade heute, also wie es der Zufall so will, war also eine Patientin in der Klinik mit einer oberflächlichen Venenthrombose. Und genau das Thema war auch, nein, sie hat eine Spritzenangst und sie kann sich unmöglich selber spritzen. Und auch genau einmal 10 Milligramm Rivaroxaban dann eingeleitet.
Genau, damit auch da wird ja diese überlange Therapie, also mit den 45 Tagen empfohlen, genauso wie bei dem anderen Medikament auch. Man verkürzt es deswegen nicht. Ne? Das gilt ja alles für, du hattest gerade schon gesagt, oberflächliche Venenthrombosen, die länger als 5 Zentimeter sind, aber einen ausreichenden Abstand zur Krosse, also zur Einmündung ins tiefe Venensystem haben. Wenn es näher als 3 Zentimeter an die Krosse herankommt oder als sogar in die Krosse hineinragt, dann behandelt man diese oberflächlichen Venenthrombosen wie eine tiefe Venenthrombose, das heißt mindestens 3 Monate volle Antikoagulation, so wie wir es in der letzten Folge für die tiefe Beinvenenthrombose auch besprochen haben.
Genau, also nur noch mal zur Wiederholung, die Krosse ist ja dieser eigenartige Begriff, der also in der Leiste und in der Kniekehle die Region beschreibt, wo die oberflächlichen Venen in die tiefen Venen einmünden. Allerdings ist es dann auch immer noch mal so eine Sache, es gibt ja auch diese Perforanzvenen, die dann auch so eine Verbindungsstelle darstellen zwischen oberflächlichem System und tiefem System. Auch in Perforanzvenen kann es mal tatsächlich das Einwachsen eines Thrombus geben, der aus der Oberfläche in die Tiefe reinragt. Dafür gilt eigentlich auch dasselbe. Also auch die sollten behandelt werden wie eine tiefe Venenthrombose.
Genau.
Also deswegen auch das sieht man nur mit Ultraschall.
Dann da ist. Genau.
Ja.
Was man auch nicht vergessen darf, das fällt ja gerne hinten runter, ist die Kompressionstherapie in dem Zusammenhang. Also genauso wie bei der tiefen Beinvenenthrombose empfiehlt man ja auch bei der oberflächlichen Beinvenenthrombose eine Kompressionsbehandlung. Das heißt, der Patient sollte einen Verband oder Strumpf entsprechend am symptomatischen Bein bekommen, um erstmal den akuten Schmerz zu reduzieren und zum anderen auch eine Ödemneigung zu vermindern und aber auch gleichzeitig sozusagen den Venenfluss zu beschleunigen, was einfach dem Thrombusabbau dient, beziehungsweise auch ein weiter wachsendes Thrombus verhindern soll.
Also essentiell die Therapie. Und also auch, wenn mir jetzt wieder mit Geschichten von früher einfallen, da hatten wir immer so mit Hingabe Zinkleimverbände appliziert. Und die sind eigentlich bei den Patienten immer sehr gut angekommen. Also die waren ganz zufrieden mit diesen Zinkleimverbänden. Die rutschen nicht, die halten eine ganze Zeit. Ne? Und also man hat die dann also mit der Schere auch wieder aufgeschnitten, wenn es dann soweit war. Und darunter war die Entzündung natürlich auch rückläufig. Aber das lag allein an dem Zink. Ne? Das,
ja. Und es hat ja noch einen angenehm kühlenden Effekt häufig. Ne? Die Zinkleimverbände, wenn sie am Anfang feucht sind und dann hinterher austrocknen, geben sie ja Feuchtigkeit bzw. Kühle auch an das Bein ab.
Ich bin mal gespannt, wann die wieder in Mode kommen. Im Moment sind sie gerade ein bisschen out, aber eigentlich sind sie wirklich eine gute Sache. Und genauso finde ich, eine ganze Zeit lang hat man ja bei oberflächlichen Venenthrombosen, vor allen Dingen, wenn es die Vena saphena magna betroffen hat, eine Crossektomie durchgeführt. Und also das heißt, man hat in der Leiste die Einmündung der Vena saphena magna zugemacht und hat dann gehofft, dass der Thrombus dann deswegen nicht in die tiefe Vene einwachsen kann. Und man hat dann auch tatsächlich versucht, durch die thrombisch verschlossene Vene einen Stripper zu ziehen und die Vene zu entfernen. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so oft der Fall. Wie siehst du das? Empfiehlst du das in manchen Fällen oder nicht?
Es ist ja ein heiß diskutiertes Thema, auch in der phlebologischen Welt, ob man in eine akute oberflächliche Venenthrombose hineinoperieren sollte oder nicht. Und es gibt im Endeffekt zwei Lager ja dazu. Die einen sagen, das ist wunderbar und funktioniert prima und sofort und der Patient ist schnell erleichtert und es verbuggt nichts und es macht die OP auch einfacher, als wenn man lange Zeit wartet. Aber es hat natürlich ein gewisses Risiko, dass es zu einer Gerinnselverschleppung kommen könnte. Also das sind zumindest die Diskussionen der Gegner, die dann sagen, es könnte aber auch eine Lungenembolie durch den Eingriff dann ausgelöst werden. Und die Gegenseite sagt, man sollte doch erst die konservative Therapie über die entsprechende Zeit durchführen und dann so nach 2 bis 3 Monaten die Operation erst durchführen. Ja, wie gesagt, da gibt es letztlich muss man sagen, ja, keine ganz eindeutige Stellung. Also die Leitlinien empfehlen tendenziell eher die konservative Therapie, aber ja, die phlebologische Welt streitet sich da ein wenig.
Das ist wohl wahr. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn es doch ein Stück von der Grosse weg ist, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt Schnitt machen. Also man weiß es dann doch nicht. Und in dem Moment, wenn man strippt, also man kommt immer über die eine oder andere Perforantstelle hinweg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Thrombus genau da bleibt, wo man das gerne hätte. Also von daher, ich tendiere auch eher zu der medikamentösen Therapie.
In welchen Fällen würdest du denn, also wenn wir jetzt davon ausgehen, die oberflächliche Venenthrombose ist diagnostiziert und auch erstmal akut behandelt, in welchen Fällen würdest du denn noch weitere Diagnostikschritte machen? Also sowas wie ein Thrombophilie-Screening vielleicht oder Tumorsuche, weil ja zum Beispiel auch eine maligne Grunderkrankung mit Ursache einer Thrombose sein kann?
Also unbedingt dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein sehr ausgedehnter, ungewöhnlicher Befund und es gibt keine erkennbare Ursache. Also jetzt nicht unbedingt eine Verletzung im Vorwege oder jetzt eine massivste Varikose und der Patient hat stundenlang sitzen müssen oder so irgendwas, sondern es ist sozusagen aus heiterem Himmel geschehen. Und unbedingt dann, wenn es rezidivierend vorkommt, und zwar nicht immer an derselben Stelle, sondern mal hier oder mal dort oder vielleicht mal am Oberarm und dann mal wieder auf der linken und dann wieder auf der rechten Seite. Man nennt das sozusagen dann, das ist auch wieder ein alter Begriff, diese Thrombophlebitis saltans. Also heute wird man OVT saltans sagen. Damit meint man springend von einer Stelle zur anderen. Und das ist ein Hinweis oder kann ein Hinweis auf eine Tumorerkrankung sein. Man nennt das dann paraneoplastisch. Und tatsächlich, also wir hatten jetzt kürzlich eine Patientin, die hat es berichtet, ach, da habe ich immer mal wieder und dann habe ich hier und da und dort. Und wir haben die dann ausführlich untersucht und haben Residuen gefunden an verschiedenen Stellen und haben die abgeklärt und die hatte dann tatsächlich einen Tumor, von dem sie bislang noch gar nichts gewusst hat. Und der konnte dann entsprechend therapiert und angegangen werden. Also in solchen Fällen unbedingt gucken.
Genau, oder bei positiver Familienanamnese, ne, wenn berichtet wird, dass die Eltern oder Geschwister auch schon thrombotische Ereignisse hatten oder es gibt halt sonst irgendwie Auffälligkeiten in der eigenen Vorgeschichte, dass bei Frauen zum Beispiel Fehlgeburten stattgefunden haben oder es in irgendwie ja ungewöhnliche thrombotische Ereignisse schon vorher gab, Sinusvenenthrombosen oder sowas. Also alles, was in irgendeiner Weise mit einer pathologischen Gerinnung vergesellschaftet ist, da an Vorereignissen, da sollte man hellhörig werden und weiter auf die Suche gehen. Einmal entweder nach Thrombophilin, so kleiner Zungenbrecher heute, also ein angeborene oder erhöhtes Gerinnselrisiko sozusagen bieten. Und zum anderen die Tumorsuche hattest du ja gerade schon angesprochen, die macht man in der Regel ja auch dann altersentsprechend, also je nachdem, ob man junge oder ältere Patienten hat, kann man ja, sagen wir mal, ungefähr abschätzen, welche Tumore in dem jeweiligen Alter vielleicht häufiger sind. Also man würde dann zum Beispiel sowas wie gynäkologische Vorsorge bei den jungen Frauen vor allem empfehlen oder bei den Herren dann so ab 50 spätestens auch eine urologische Vorsorge, Mammografien, Bauchsonographie, gegebenenfalls ein Röntgen Thorax. Also hängt natürlich auch immer mit der jeweiligen Anamnese des Patienten zusammen, ob der zum Beispiel Raucher ist und man da dann eher Verdacht hat, dass da von der Lunge her was kommen könnte oder ob es andere Auffälligkeiten im Blutbild gibt oder so. Ne? Also ja.
Also, auf alle Fälle, also sollte eine entsprechende Abklärung erfolgen. Das sehe ich auch so bedingt.
Genau. Würdest du die Patienten, also wenn du jetzt eine oberflächliche Venenthrombose diagnostiziert hast, nochmal wieder einbestellen, wenn du deine Therapie begonnen hast?
Unbedingt. Also wir bestellen die, also so je nach Ausdehnung des Befundes in unterschiedlichen Intervallen nochmal ein. Also erstens will ich wissen, ob der Thrombus anfängt, sich aufzulösen, ob es eine Rekanalisation gibt oder ob es womöglich im Gegenteil noch eine Thrombusausdehnung gibt. Ja, also beides ist möglich. Und wir bestellen die dann nach Einleitung der Therapie so nach 3-4 Wochen nochmal ein und dann unbedingt nochmal gegen Ende der Therapie, um zu sehen, wie ist das sogenannte Outcome, sagt man heutzutage.
Ja. Ja, wir machen in der Regel die erste Kontrolle immer nach einer Woche, also sowohl bei den oberflächlichen als auch bei den tiefen Venenthrombosen, um den ja, akuten Effekt zu sehen, also ob also insbesondere auch, ob es noch eine weitere Ausdehnung der Thrombose gibt und dann halt so wie ihr auch nach, also spätestens zum Ende der Therapie oder manchmal noch 3-4 Wochen zwischendurch.
Ja, mhm. Ja, also bei ausgedehnten Fällen, da sehen wir die Leute auch früher wieder. Ja.
Genau. Ist es dir schon passiert, dass du mit der, sagen wir mal, Einstiegstherapie, also von der Parinux, angefangen hast und dann tatsächlich ein tiefer Progress stattgefunden hat in den Verlaufskontrollen? Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, muss ich sagen.
Nein, das ist mir noch nie passiert. Also, also bin von der Parinux haben wir immer eigentlich ziemlich gute Erfolge, Therapieerfolge. Ich habe viel mehr mal, allerdings ist es wieder ein ganz, ganz anderes Thema, bei einem Patienten unter Rivaroxaban eine Thrombusausdehnung gesehen. Und dieser Patient hatte eine spezielle Begleiterkrankung, der hatte ein Antiphospholipid-Syndrom. Und das ist eine Erkrankung, da kann es unter Rivaroxaban zu Thrombosen kommen. Das klingt paradox, aber das ist so. Und da mussten wir halt auch nochmal das gesamte Regime ändern. Also dieser Patient hat dann tatsächlich das gute alte Markomar bekommen.
Genau. Ist ja eigentlich auch die einzige Erkrankung, bei der man heute, wenn man dann weiß, dass sie da ist, empfehlen würde, dass die Patienten Markomar oder niedermolekulare Heparine bekommen und nicht als erste Wahl sozusagen die direkten oralen Antikoagulantien. Weil auch die Meta-Analysen ja gezeigt haben, dass das da deutlich weniger Rethrombosen und Komplikationen einfach gibt. Ne?
Das stimmt. Also der Wellmannstropfen am Markomar ist natürlich immer diese regelmäßige Blutkontrolle, die notwendig ist und damit der Wirkspiegel auch immer im gewünschten Bereich ist. Ja.
Was empfiehlst du deinen Patienten in Sachen Bewegung? Also wir wollen ja eigentlich im Gegensatz zu früher, wo Patienten mit Thrombosen ins Bett gelegt wurden und sich nicht mehr bewegen durften, sagen wir ja heute eigentlich, sie sollen mäßige Bewegung machen. Gibt es da spezielle Empfehlungen?
Also ich finde Spazierengehen immer gut. Ja, also einfach warum? Beim physiologischen Gehen ist die venöse Hämodynamik einfach am besten. Also wenn die jetzt dann sagen, ja, sie joggen so gerne, bin ich so mittelmäßig beglückt. Also ich finde, ein vernünftiger Bewegungsablauf beim Spazierengehen ist hämodynamisch viel, viel besser. Ich finde natürlich Schwimmen klasse oder Radfahren ist auch in Ordnung, aber das Allerbeste ist Spazierengehen.
Ja. Man hat auch irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen unterschwellig Angst vor den Erschütterungen. Also ich sage Ihnen auch immer sowas wie Trampolinspringen sollen Sie auf keinen Fall machen. Auch beim Joggen oder bei intensiverem Krafttraining oder so bin ich mir auch manchmal nicht so sicher bei frischen thrombotischen Ereignissen, ob das so eine gute Kombination wäre. Genau, das würde ich auch nicht empfehlen.
Also ich hätte jetzt auch Hemmungen, das tatsächlich zu untersuchen bei Patienten, obwohl es mich brennend interessiert, aber das würde ich mich jetzt dann doch nicht getrauen.
Nee, also, weil das Risiko so hoch wäre, dass es da doch negative Ereignisse einfach im Rahmen der Studie geben könnte. Ne?
Das muss nicht sein. Also das probiere ich ganz gerne mit wenigen gesunden Leuten aus, zu überprüfen, welche Bewegungsmuster am besten sind für die venöse Durchblutung. Und tatsächlich, also ich habe ja auch mal eine Studie gemacht auf dem Laufband. Also das war ganz interessant, wie positiv sich das physiologische Gehen, also das Abrollen im Sprunggelenk und Betätigung der Wadenmuskulatur und der Kniebeugung, also wie sich das auswirkt. Das ist ganz relevant.
Wie handhabst du das mit den Kontrollen nach Abschluss der Therapie? Also wir schauen uns die Patienten gerne auch dann nochmal 3 Monate später an, weil man weiß, dass es ja doch auch nochmal wieder Rezidive oder auch Rezidive im tiefen Venensystem geben kann. Das ist zwar nur ein geringer Teil der Patienten, aber kommt halt doch immer mal wieder vor.
Also wir versuchen die Patienten dann nochmal in einem bestimmten Abstand, also meistens ist es dann nach einem halben Jahr, einzubestellen. Also die kriegen auch einen Kontrolltermin und die meisten kommen auch also sehr gewissenhaft zu diesen Kontrollen. Aber natürlich, es gibt auch, wenn ich weiß, sie sind im niedergelassenen Bereich auch gut aufgehoben. Also es gibt ja auch etliche niedergelassene Phlebologen, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Dann bin ich auch froh, wenn die Kontrollen dort stattfinden. Also dass sie sozusagen einen Hausphlebologen haben.
Ja, das ist ja so der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist als Klinikerin dabei, ich bin ein niedergelassener Phlebologe. Deswegen vielleicht die etwas unterschiedliche Sichtweise an der einen oder anderen Stelle.
Ja, natürlich. Also es ist so. Ne? Also aber bei vielen Patienten hat man natürlich dann doch ein großes Interesse dran, wie sich das weiterentwickelt. Und die sind dann auch sozusagen in Anführungszeichen angebunden. Ja. Mhm. So.
Ja. Bei jungen Frauen gibt es ja auch immer wieder die Frage, wenn sie dann zum Beispiel so eine oberflächliche Venenthrombose hatten und es stellt sich die Frage nach der Pille. Wie ist deine Empfehlung in dem Zusammenhang?
Ja, also möglichst keine so stark östrogenhaltige, also eher die Mini-Pille oder so. Also ja, also bin da ein bisschen vielleicht konservativ oder auch zurückhaltend. Also wenn es andere Möglichkeiten der Antikonzeption gibt, in Abstimmung mit dem Partner, ist es mir eigentlich lieber.
Genau, auch wenn man da keine Thrombophilie findet, ist es immer noch ein gewisses Restrisiko, wenn schon mal ein thrombotisches Ereignis gegeben hat. Wir haben mehrere Patienten bei uns in der Sprechstunde, wo wir zum Beispiel auch in der Familie, also Großvater, Vater und beim Kind oder bei Jugendlicher, thrombotische Ereignisse hatten. Die Thrombophilie-Diagnostik war bei allen negativ, aber es gibt halt einfach manchmal Sachen, die können wir heutzutage noch nicht nachweisen, aber die sind dennoch da und dementsprechend sollte man da auch vorsichtig sein. Also wenn man zusätzliche Risikofaktoren vermeiden kann, also sei es die Pille, sei es das Rauchen, dann wäre das schon gut.
Ja, also das Rauchen sowieso.
Ja, unsere Zeit ist eigentlich schon fast wieder um. Hast du noch irgendein letztes Statement, irgendwas, was du noch auf dem Zettel hast, was zu diesem Thema noch ganz wichtig ist oder was dir noch gefehlt hat in dem, was wir heute so diskutiert haben, Diagnostik, Therapie, Prophylaxe?
Also mir ist einfach wichtig, wachsam zu sein und die Symptome ernst zu nehmen und wenn dann eine Rötung und Verhärtung, die man gut tasten kann, auftritt und Schmerzen bereitet, dann unbedingt abklären lassen.
Genau, und zwar mittels Ultraschall idealerweise, um auch die volle Ausdehnung sehen zu können. Und wie gesagt, die oberflächliche Venenthrombose, auch wenn man sie Thrombophlebitis nennt, keine Indikation für eine Antibiotikatherapie.
Ja, genau. Unbedingt.
Das ist nochmal wirklich so. Abschließend zusammengefasst. Genau.
Genau.
Ja. Wir sind am Ende. Wir bedanken uns für das Zuhören und die Aufmerksamkeit. Wenn es Themenwünsche gibt, über die wir noch reden sollen oder Fragen, die vielleicht im Rahmen unserer Folgen so aufkommen, schreibt sie uns gerne. Wir versuchen das dann alles zu sammeln und im Rahmen von Q&A-Folgen auch nochmal einzubringen. Ansonsten freuen wir uns, in 4 Wochen wieder weiterreden zu dürfen über das nächste Thema. Einen schönen Abend noch.
Ja, tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.